Stelle vor, also stell dir vor, du hast den Auftrag, eine lebensrettende Brücke zu bauen. Und du hast dafür Baupläne bekommen, richtig alte Baupläne, überliefert über Jahrtausende. Und die sind detailliert, sie sind heilig und quasi dein absolutes Fundament für dieses Bauwerk.
Ja, und als Ingenieur verlässt du dich natürlich hundertprozentig auf diese Zeichnungen. Ich meine, die haben in der Vergangenheit ja so vielen Menschen einen sicheren Weg über den Fluss geboten.
Genau. Aber dann stehst du auf der Baustelle und stellst plötzlich fest, der Fluss, über den diese Brücke führen soll, der hat über die Jahrhunderte sein Bett komplett verlagert.
Oh, das ist ein Problem.
Absolut. Wenn du die Brücke jetzt exakt so baust, wie es der Bauplan für das alte Gelände vorsah, dann führt sie heute einfach ins Leere. Und die Menschen, die sie nutzen wollen, die fallen unweigerlich ins Wasser.
Das ist ein ziemlich starkes Bild für das, worüber wir heute sprechen wollen.
Ja, finde ich auch. Aber bevor wir dieses metaphorische Flussbett weiter untersuchen, ein kurzer Hinweis an dich, unseren Hörer. Das hier ist ein KI-generierter Deep Dive. Das bedeutet, künstliche Intelligenz analysiert menschliche Texte, um die wichtigsten Kernbotschaften für dich herauszufiltern.
Richtig, und unsere heutige Grundlage sind Auszüge aus einem wirklich spannenden Buchmanuskript von einem Autor namens Christoph.
Und dieses Buch, das wird uns auch in zukünftigen Deep Dives noch beschäftigen, weil es sich an eine sehr spezifische, aber extrem vielfältige Gruppe richtet. Nämlich an LGBTQ+, Christinnen und Christen, an deren Eltern, Angehörige, Freunde und Glaubensgeschwister aus den Gemeinden. Aber, und das ist wichtig, ganz explizit auch an konservativ Denkende.
Genau. Christophs Ziel in diesem Manuskript ist es eigentlich, dazu anzuregen, die eigenen theologischen Überzeugungen mal zu überdenken und vielleicht eine annehmendere, barmherzigere Perspektive einzunehmen.
Wobei wir ganz klar sagen müssen, wir als deine Guides ergreifen hier keine Partei. Unsere Aufgabe ist es wirklich nur, dir Christophs faszinierende Argumentationskette neutral, aber eben lebendig aufzubereiten, damit du selbst darüber nachdenken kannst.
Ganz genau. Neutral, aber in die Tiefe gehend.
Okay, lass uns das mal entpacken. Christoph fängt ja bei seinem Fundament an, nämlich bei einem Missverständnis, das laut ihm eigentlich den gesamten Diskurs prägt, und zwar die Definition von sexueller Orientierung.
Ja, das ist ein zentraler Punkt bei ihm. Um theologische Positionen überhaupt überdenken zu können, müssen wir diesen Begriff klären. Christoph argumentiert halt, dass Homosexualität in traditionellen Debatten oft fälschlicherweise rein auf den sexuellen Akt reduziert wird.
Also quasi diese unbewusste Gleichung im Kopf, homosexuelle Menschen gleich Sexualität.
Exakt. Und das klammert natürlich den wesentlichsten Teil der menschlichen Erfahrung komplett aus. Deshalb weichen in den USA zum Beispiel auch viele auf Begriffe wie gay oder queer aus, um dieser ständigen Reduktion auf das Physische zu entgehen.
Ah, okay, verstehe.
Christophs Kernpunkt hier ist, dass sexuelle Orientierung in allererster Linie die Fähigkeit zu Liebe beschreibt.
Die Fähigkeit zu Liebe.
Ja, genau. Es geht um das Potenzial, eine tiefe emotionale Bindung aufzubauen, sich in einen anderen Menschen zu verlieben, Verantwortung füreinander zu übernehmen, sich einander hinzugeben.
Was ja für heterosexuelle Menschen so eine absolute Selbstverständlichkeit ist, dass sie das im Alltag kaum noch bewusst wahrnehmen, oder?
Absolut. Deren Orientierung wird in der traditionellen Lehre, also im kirchlichen Kontext, als Gabe gefeiert, als etwas, das zur Ehe- und Familiengründung befähigt.
Und hier zeigt das Manuskript diese massive Asymmetrie auf. Ich meine, homosexuelle Menschen besitzen exakt dieselbe Fähigkeit zur romantischen monogamen Liebe. Aber die traditionelle Lehre vermittelt ihnen pauschal, dass diese tiefe Orientierung sündig und fehlerhaft sei.
Richtig, und das.
Das ist, als würde man einem Linkshänder sagen, dass seine Hand an sich fehlerhaft ist, und ihm verbieten, jemals einen Stift in die Hand zu nehmen, während Rechtshänder für ihre Kunstwerke gefeiert werden. Da hackt Christoph doch nach, warum ein gerechter Gott einer bestimmten Gruppe diese fundamentale Lebenserfahrung verwehren sollte, oder?
Genau diese Frage stellt er. Und wenn man sagt, homosexuelle Menschen haben die gleiche Fähigkeit zur Liebe, dann führt uns das direkt zu der Frage nach den Konsequenzen. Was bedeutet es, wenn die Kirche von ihnen stattdessen lebenslange Enthaltsamkeit fordert?
Du meinst den erzwungenen Zölibat.
Ja, genau. Christoph analysiert hier den Apostel Paulus, genauer gesagt 1. Korinther 7. Paulus sieht Ehelosigkeit dort nämlich als Gabe.
Also nicht als generelle Regel für alle.
Eben nicht. Paulus sagt sinngemäß, wer diese Gabe der Enthaltsamkeit nicht hat, der soll heiraten. Besser heiraten, als sich vor Begierde verzehren, ist da seine pragmatische Devise.
Krass, das ändert den Blickwinkel natürlich. Und da bringt Christoph dann ja auch Martin Luther ins Spiel, richtig?
Richtig. Luther hat dazu mal was sehr Treffendes gesagt. Er meinte, es ist kein Ding unter der Sonne, das der Natur mehr zuwider wäre, denn das Gelübde der Keuschheit.
Wow, okay, das ist deutlich.
Ja, Luther hat den Zölibat der Mönche extrem scharf kritisiert, wenn er eben erzwungen und keine freie Gabe ist. Und Christoph wendet exakt diese Logik auf die heutige Situation von LGBTQ+-Christen an.
Weil ihnen ein Zölibat ohne innere Berufung auferlegt wird?
Ganz genau. Ein erzwungener Zölibat, der in der Realität oft zu tiefer Isolation und Zerrissenheit führt.
Aber wir müssen ja auch den historischen Kontext von Paulus betrachten, oder? Warum er überhaupt zur Ehelosigkeit geraten hat?
Das ist ein wichtiger Punkt. Paulus schrieb das in der urchristlichen Naherwartung. Die gingen fest davon aus, dass das Weltende und die Rückkehr Jesu unmittelbar bevorstehen. Siehe 1. Korinther 7, Vers 31.
Naja, klar, wenn morgen die Welt untergeht, fange ich heute nicht an, ein Haus zu bauen oder eine Familie zu gründen.
Eben. Und Christoph kritisiert diese theologische Doppelmoral heute. Konservative Gemeinden erlauben heute oft die Wiederheirat nach einer Scheidung.
Obwohl Jesus das explizit verboten hat?
Richtig. Aber bei Homosexuellen, zu denen Jesus übrigens nie auch nur ein Wort gesagt hat, wenden sie einen gnadenlosen Absolutismus an.
Aber Moment, ich muss hier mal kurz den kritischen Einwand geben. Geht es in einer christlichen Beziehung nicht letztlich darum, sich an biblische Vorgaben zu halten, auch wenn es schwerfällt? Also Gehorsam über persönliches Glück.
Das Argument kommt oft. Aber Christoph kontert das sehr stark. Er sagt, ein Verbot der Beziehung bedeutet ja nicht nur den Verzicht auf Sex. Es bedeutet diesen Menschen auch die Fürsorge, die emotionale Heimat und das gegenseitige Tragen im Krankheitsfall zu verbieten.
Ah, also quasi die Essenz der christlichen Liebe.
Ganz genau. Wenn wir also diese Fixierung auf erzwungene Ehelosigkeit als problematisch erkennen, müssen wir laut Christoph eine Ebene tiefer gehen.
Zur biologischen Binarität?
Ja. Wie wichtig sind die biologischen Boxen von Mann und Frau vor Gott überhaupt?
Naja, Genesis 1, 27 sagt ja, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau.
Richtig. Und Christoph zieht daraus den Schluss, dass Gott selbst, wenn er den Menschen so schuf, diese Vielfalt in sich vereint. Gott ist jenseits der Geschlechter.
Gibt es dafür nicht auch Beispiele in der Bibel, also weibliche Metaphern für Gott?
Jede Menge. In Hosea wird Gott mit einer Bärenmutter verglichen. Jesaja nutzt das Bild einer tröstenden Mutter. Und in den Sprüchen tritt die göttliche Weisheit als Sophia auf, also als weibliche Personifikation.
Okay, das ist spannend. Und welche theologische Konsequenz hat das dann?
Paulus fasst das in Galater 3,28 zusammen. In Christus ist nicht Mann und Frau. Schon der Kirchenvater Gregor von Nyssa aus dem 4. Jahrhundert hat betont, dass diese Aufteilung in männlich und weiblich rein biologisch und vergänglich ist. Das unsterbliche Bild Gottes, also die Seele, steht völlig jenseits davon.
Wow. Was bedeutet das nun im großen Ganzen? Wenn unsere Geschlechterboxen in der Ewigkeit gar keine Rolle mehr spielen, warum zementieren wir hier auf der Erde dann so gnadenlos theologische Hierarchien und Grenzen damit?
Das ist die Kernfrage.
Und dass Menschen an solchen Regeln festhalten, obwohl die Barmherzigkeit eigentlich etwas ganz anderes fordert, das ist ja kein neues Phänomen. Christoph zeigt im Buch ja, dass Jesus genau diesen Kampf schon geführt hat.
Ja, die Geschichte der verkrümmten Frau aus dem Lukas-Evangelium ist da sein bestes Beispiel. Jesus trifft diese Frau, die seit 18 Jahren leidet, an einem Sabbat in der Synagoge. Und er heilt sie.
Ausgerechnet am Sabbat?
Natürlich am Sabbat. Und der Vorsteher der Synagoge protestiert sofort. Weil die theologische Regel, und wir reden hier von den 10 Geboten, das Arbeiten am Ruhetag strikt verbietet.
Das ist so eine typische Situation, wo man heute sagen würde, was für ein böser, herzloser Mensch dieser Vorsteher war.
Aber genau das ist Christophs brillante Beobachtung. Der war kein böser Mensch. Der meinte es todernst mit Gottes Wort. Sein Problem war sein fertiges Gottesbild.
Sein fertiges Gottesbild?
Ja. Er hat einfach nicht damit gerechnet, dass Gott außerhalb seiner theologischen Kategorien handelt, um einem gequälten Menschen zu helfen. Er hatte einen totalen blinden Fleck, vor lauter Frömmigkeit.
Das ist, als würde ein Türsteher mitten in einem brennenden Haus prüfen, ob die Flüchtenden auch den richtigen Dresscode tragen. Völlig absurd eigentlich. Da fällt mir 2. Korinther 3 ein. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig.
Genau der Vers passt perfekt.
Und das zwingt uns doch zu der Frage, sind wir heute manchmal dieser Synagogenvorsteher, der seine Bibelstellen verteidigt, während echte Menschen direkt neben uns zerbrechen?
Das ist der Spiegel, den Christoph der Kirche vorhält. Und oft kommt dann ja die Angst auf, dürfen wir biblische Texte heute überhaupt anders auslegen als in der Vergangenheit? Verraten wir dann nicht das Wort Gottes?
Aber ein Blick in die Geschichte zeigt doch, wir haben es schon so oft getan, wenn es ethisch geboten war.
Exakt. Was hier wirklich faszinierend ist, sind die 4 historischen Paradigmenwechsel, die Christoph aufzeigt.
Lass uns da mal durchgehen. Was ist der erste?
Der erste große Wechsel war die Reformation. Da ging es um die Abkehr von der starren kirchlichen Deutungshoheit. Man fing an, die Schrift von Christus her zu lesen, also durch die Linse der Gnade.
Okay, das ist ein riesiger Umbruch gewesen. Und das zweite Beispiel?
Die Sklaverei.
Stimmt, die wird im Neuen Testament ja nie verboten, oder? Paulus schickt doch sogar einen entlaufenen Sklaven zurück.
Ganz genau. Es brauchte Jahrhunderte, bis die Kirche durch eine neue Interpretation der Gottesebenbildlichkeit und der Nächstenliebe verstand, dass Sklaverei ethisch falsch ist. Die Auslegung hat sich grundlegend geändert, auch ohne direkten Vers, der sie verbietet.
Krass, wie lange sowas dauern kann. Und das dritte Beispiel hat was mit der Wissenschaft zu tun, oder? Galilei.
Ja, das Teleskop. Jahrhundertelang wurde das geozentrische Weltbild mit Bibelversen aus Josua oder Prediger verteidigt. Die Kirche meinte, die Erde steht fest im Zentrum.
Bis Galilei kam.
Genau. Erst durch den wissenschaftlichen Beweis verstand die Kirche das Prinzip der Akkommodation.
Also, dass Gott sich der antiken Sprache und Vorstellungswelt angepasst hat.
Richtig. Die biblischen Autoren waren keine Astrophysiker. Und genauso wenig kannten sie moderne Psychologie oder das Konzept der sexuellen Orientierung, das auf tiefer Liebe basiert.
Ah, okay, das ist eine starke Parallele. Und der vierte Punkt.
Polygamie.
Klar, Abraham, Jakob, David, die hatten ja alle mehrere Frauen. Das war im Alten Testament sogar gesetzlich regelt.
Und heute? Die heutige Monogamie ist eine ethische Evolution. Die Kirche hat erkannt, dass die antike Vielehe patriarchale Machtstrukturen zementierte und hat das überwunden.
Hier wird's jetzt richtig interessant. Das bedeutet ja, die Kirche verliert nicht ihr Fundament, wenn sie aus der Realität lernt.
Im Gegenteil.
Ja, im Gegenteil. Sie ehrt den Schöpfer, indem sie die Wahrheit der Schöpfung anerkennt.
Absolut. Aber das führt uns zu einer sehr praktischen Frage. Wenn die antiken Texte unsere heutige Realität der liebevollen, treuen, gleichgeschlechtlichen Partnerschaft gar nicht abbilden, wie finden wir dann heute als Christen die Wahrheit? Woher wissen queere Christen, was richtig ist?
Weil die historisch-kritische Exegese da ja irgendwie an ihre Grenzen stößt.
Genau. Christoph führt hier das Konzept der geistlichen Unterscheidung ein, die Discretio Spirituum. Wo alte Texte schweigen, wird das Gebet zum Raum der Erkenntnis.
Okay, aber wie funktioniert das, ohne dass es einfach nur zu frommem Wunschdenken wird?
Es geht nicht um Wunschdenken. Es geht um dieses leise, sanfte Sausen aus 1. Könige 19. Jesus hat versprochen, dass der Heilige Geist uns in die Wahrheit leiten wird. Das ist ein aktives Ringen. Und das Kriterium dafür ist laut dem Philipperbrief der Friede Gottes, der das Herz erfüllt.
Und das ist die Erfahrung, die so viele queere Christen machen, oder?
Unzählige, ja. Christoph schildert das sehr eindrücklich. Sie finden genau dort im intimen Gebet keinen Widerspruch mehr zwischen ihrer Identität und ihrem Glauben. Dort fallen die starren Regeln ab und sie finden Frieden und eine wirkliche Befreiung zur Liebe.
Wahnsinn. Ich versuche mich da gerade rein zu versetzen. Das muss doch unglaublich tiefgreifend sein, sich nicht mehr auf ein starres, äußeres Regelwerk verlassen zu können, sondern die ganze Verantwortung im direkten Angesicht Gottes im Gebet zu tragen, das erfordert unglaublich viel Mut.
Das tut es. Es ist ein Wechsel von der reinen Buchstabenethik hin zu einer lebendigen Beziehungsethik.
Wir haben jetzt wirklich eine weite Strecke zurückgelegt in diesem Deep Dive von der wahren Bedeutung des Begriffes Orientierung als Fähigkeit zu Liebe über Paulus und das theologische Problem des erzwungenen Zölibats, Wir haben uns angeschaut, dass Gottes Wesen unsere Geschlechterboxen sprengt und haben gesehen, wie Jesus am Sabbat geheilt hat, während der Fromme daneben stand und vor lauter Regeln die Barmherzigkeit vergessen hat.
Und wir haben gesehen, dass die Kirche schon immer durch historische Wendepunkte dazugelernt hat. Bis hin zum Gebet als ultimativen Raum der geistlichen Unterscheidung.
Genau. Und das richtet sich jetzt direkt an dich, unseren Hörer. Egal, ob du selbst zur LGBTQ+-Community gehörst, ob du ein Familienmitglied bist, das händeringend nach Antworten sucht, oder ob du jemand bist, der eher aus einer konservativen Ecke kommt und dessen eigene Überzeugungen gerade einem ziemlichen Stresstest unterzogen werden, Christophs Argumente laden wirklich dazu ein, diese ausgefahrenen theologischen Gleise mal zu verlassen.
Ich würde gerne noch einen letzten Gedanken in den Raum stellen, der über Christophs Text hinausgeht, aber genau diesen Nerv trifft.
Schieß los.
Wenn wir so große Angst davor haben, alte theologische Auslegungen loszulassen, verteidigen wir dann eigentlich noch die Ehre Gottes? Oder klammern wir uns vielleicht nur an unsere menschlichen Interpretationen, weil sie uns das trügerische Gefühl geben, das unfassbare Geheimnis Gottes kontrollieren zu können?
Wow, das ist wirklich ein provokanter Gedanke. Ich denke, das lassen wir einfach mal so stehen. Lass dieses Gedankenexperiment für dich wirken. Danke fürs Zuhören und bis zu unserem nächsten Deep Dive.